Ja, meine Predigt für euch Erwachsene ist heute aus dem Kapitel 17 des Johannesevangeliums entnommen. Und zwar möchte ich mit euch zunächst die Verse 6 bis 12 und den Vers 20 und 21 mit euch lesen. Johannes Kapitel 17 aus dem hohen priesterlichen Gebet, wo ihr sicher alle ganz gut kennt, die Verse 6 bis 12 und 20 bis 21. Johannes berichtet da von dem Gebet Jesu. Jesu betete: Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Und nun noch die Versen 20 und 21. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Liebe Geschwister hier in Günzburg, Bibelworte können missbraucht werden, wenn man sie aus dem Zusammenhang herauslöst. Das können wir oft erleben. Ich erinnere nur einmal an die damalige Friedensbewegung, mit der ich auch sympathisierte und mit der ich auch zu der damaligen Zeit eins war. Wie wunderbar konnten sie das Wort aus der Bergpredigt verwenden: Selig sind die Friedfertigen, wo es um die Abrüstung ging, Kalten Krieg, dass die Raketen abgebaut werden. Aber von den übrigen Versen der Bergpredigt hielten sie nicht so viel. Das ist mir selber auch sehr viel später aufgegangen, als ich gläubig wurde und ich Gottes Wort schätzen lernte. Deshalb wollen wir diese wichtigen Worte jetzt einmal im Zusammenhang betrachten. Diese wichtige Botschaft und das wichtige Ziel, auf das sie alle eins seien. Denn auch dieses Wort wird oft aus dem Zusammenhang herausgerissen und zitiert und verwendet und oft für eigene ideologische Ziele missbraucht. Ich möchte also heute Morgen einmal anhand dieser Verse aus dem von Johannes wiedergegebenen wichtigen Gebet Jesu sehen und aufzeigen, was versteht Jesus unter eins sein. Und danach noch in einem kleinen Abschnitt darüber nachdenken, wie kommt Einheit zustande? Also noch Gedanken zur Umsetzung anfügen. Was versteht Jesus unter eins sein? Wer soll denn eigentlich eins sein? Hier in diesem Kapitel des Johannesevangeliums, welches in den meisten Bibelausgaben mit das hohe priesterliche Gebet überschrieben ist, spricht Jesus von denen, er sagt, die du Gott mir gegeben hast. Er spricht von seinen Jüngern, aber nicht nur von den 12, auch noch von den anderen Menschen, die ihm nachfolgten. Er spricht von denen und sagt: Sie haben erkannt, wahrhaftig, dass ich von dir ausgegangen bin. Das heißt, sie haben erkannt, er, Jesus, ist der Sohn Gottes. Und sie glauben, dass er der Erlöser ist. Für diese Menschen bittet Jesus, also für solche Menschen, die glauben, die schon Eigentum Jesus sind. Und dann sagt Jesus ausdrücklich in Vers 9, ich bitte für sie und nicht für die Welt. Also Jesus betet nicht um eine allgemein einige Menschheitsfamilie der Menschen auf der ganzen Welt. Wer eine alle Welt umfassende einige Menschheitsfamilie anstreben will, der mag das ja tun, aber er kann sich nicht auf Johannes 17 berufen. Denn Jesus, ausdrücklich von denen, für die er für seinen Vater bittet, sie haben dein Wort bewahrt. Also auf das kommt es drauf an. Für die Menschen bittet er, die sein Wort bewahrt haben. Er sagt dann in Vers 14 sogar, sie, diese Menschen sind nicht von der Welt, wie auch ich, Jesus, nicht von der Welt bin. Jesus macht diesen scharfen Unterschied. Also Jesus betet auch nicht für die Einigung der Weltreligionen, sondern er betet für die, die ihn erkannt haben. Die erkannt haben, dass Jesu Worte Gottes Worte sind. Die sollen eins sein. Also auch wir, die wir dies erkannt haben. Wir sind in unserer Freikirche ja mit vielen Menschen organisatorisch verbunden. Da sind sicher auch einige, die nur Namens- oder Sabbatchristen sind oder andere, die von der Bibel oder von Jesus sehr liberal denken. Liberal in dem Sinne, dem einzelnen Gläubigen und sich selbst wenig Einschränkungen auferlegend. Zum Beispiel auch in dem Sinne, dass die Gebote Gottes zu halten nicht ganz so wichtig ist und dass zum Beispiel Ellen White zu gesetzlich gewesen sei. Äußerlich haben wir mit ihnen Einheit in unserer Kirche, aber innerlich sind sie uns verdächtig, fragwürdig, zweifelhaft und teilweise fremd. Und wenn dann nicht von unserer Gemeinschaftskirche, aber von vielen anderen Kirchen, voran viele lutherischen Kirchen und die römisch-katholische Kirche, gar darüber hinaus Kirchenzusammenschlüsse auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners angestrebt werden, so hat dies nichts mit der von Jesus im Gebet erbetenen Einigkeit zu tun. So viel gleich am Anfang dazu, was Jesus nicht damit meint, was sein Gebet nicht beinhaltete. Aber was versteht denn Jesus unter Einssein? Der Schlüssel zu dieser Frage, den Schlüssel zu dieser Frage bergen die Verse 11 und 21. Ich lese sie noch einmal. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir. Und Vers 21, damit sie alle eins seien, gleich wie du, Vater in mir und ich in dir. Jetzt dürfen wir mal überlegen, was Jesus hier sagt. Wir sollen eins sein wie Gott der Vater mit Jesus. Das heißt, er vergleicht unser Einssein mit dem Einssein der Gottheit, auch wenn an dieser Stelle vom Heiligen Geist nicht ausdrücklich die Rede ist. Das erste Merkmal der göttlichen Einheit ist eine Einheit des Denkens, der Meinung. Ich schließe das aus dem Vers 8, da sagt Jesus, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Er, Jesus, ändert also nicht die Worte des Vaters, er ergänzt sie nicht und er braucht dies auch nicht zu ändern oder zu ergänzen, weil Jesus mit diesen Worten des Vaters übereinstimmt und dieses Wort des Vaters vollkommen ist und er dieses Wort eins zu eins an uns, an seine Jünger weitergegeben hat und weitergeben konnte. Jesus hat gar nicht seine eigene Meinung den Jüngern vorgeführt und gesagt, der Vater ist dieser Meinung, aber ich denke so. Er sagt stattdessen, die Worte, die der Vater mir gegeben hat, die hat er weitergegeben. Er war also völlig mit diesem Denken seines Vaters im Himmel einverstanden. So sagt er es an vielen anderen Stellen ebenfalls, so zum Beispiel auch im Johannesevangelium im Kapitel 7, Vers 16. Da sagt er, meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat. Wir können das auch mit menschlicher Einheit vergleichen. Es gibt ja bei uns Freundschaften, aber Freunde sucht man sich aus, im Gegensatz zu Familienmitgliedern, die man sich nicht ausgesucht hat. In die Familie wird man hineingeboren, aber Freunde sucht man sich aus. Wen sucht man als Freund, als Freundin? einen Menschen, wo man Gleiches oder wenigstens ähnliches Denken findet, ähnliche Interessen. Da ist ein Literaturliebhaber, der sucht auch ein oder einen, der gern liest und sich darüber austauscht. Oder was es für andere Interessen, Hobbys und dergleichen gibt. Also gleichgelagertes Interesse ist schon wichtig für Einheit. Und das wird jetzt von Gott und Jesus gesagt. Wie kommt, dass sie eines Denkens sind? Wie kommt es, dass Jesus und sein Vater eines Denkens sind? Weil es ein und derselbe Geist ist, der sie erfüllt. Der Heilige Geist ist ja der Geist Gottes, des Vaters und zugleich der Geist des Sohnes. Und das wird im alten nizäenischen Glaubensbekenntnis vom Jahre 325 und 381 nach Christus, das wurde auch fortgeschrieben und angepasst, sehr schön ausgedrückt. Dort heißt es: Ich glaube an den Heiligen Geist, der vom Vater und dem Sohne ausgeht. Und dieses Denken, diese Einheit des Denkens sehen wir durchgehend in der Heiligen Schrift. Wir können diese Einheit des Denkens dort auch unausgesprochen finden. Da ist zum Beispiel die Schöpfung. Konfirmanden lernten früher als erstes, da ist Gott der Vater, der Schöpfer, und der zweite Glaubensartikel lautete, da ist der Sohn, der Erlöser, der Erzieher, und der dritte, der Heilige Geist, der Neuschöpfer. In Johannes 1 steht, am Anfang war das Wort, man kann auch Jesus einsetzen, und dann heißt es in Vers 10, und die Welt ist durch ihn gemacht. Gott ist der dreieinige Gott nicht erst, seit Jesus Mensch geworden ist, er war es vorher, und wenn Gott die Welt geschaffen hat, dann hat Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist die Welt geschaffen. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, heißt es schon im Vers 2 der Bibel. Und alle Dinge sind durch ihn, den Sohn, gemacht. Und jetzt können wir uns das ausmalen, wie sie dabei einig waren, die Gottheit. Da sagte nicht Gott der Vater, ich möchte so eine Welt, und Jesus und der Heilige Geist, wir möchten eine andere. Sie waren einig. Und dann konnten sie schaffen, erschaffen und hatten Freude an der Schönheit der Schöpfung. Gott der Vater hat Schönheitssinn und der Sohn auch. Da konnten sie zusammenarbeiten. Sie hatten Freude an der Schönheit des Sternenhimmels oder an den Flugkünsten eines Bussards. Habt ihr schon einmal einen Bussard beim Fliegen beobachtet? Ich habe mal Segelflieger beobachtet. Die kreisen ohne Motor, ganz stille am Himmel, durch Aufwind. Und dann sah ich auf einmal oben drüber einen Bussard. Der machte dasselbe und noch viel besser. Eine wunderbare Erfindung Gottes. Und ich glaube, Gott, Vater und Sohn hatten Freude daran, solche Dinge zu erschaffen. Oder sich für den Menschen ein Gehirn auszudenken, das einen Sprachcomputer beinhaltet, damit der Mensch in der Lage ist, sich mit Gott zu unterhalten. Auch wenn Gott unsere Gedanken kennt, möchte er trotzdem, dass wir uns mit ihm unterhalten, im Gebet, bei der Anbetung, bei Lob und Dank, und dass wir auf ihn hören, wo ja auch unsere Sprach- und Verstehensfähigkeit gefragt ist. Und beide, Gott Vater und Gott Sohn, haben die Erlösung geplant. Und zwar beide aus Liebe zum Menschen. Uns allen ist ja der Vers in Johannes 3,16 geläufig, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Jesus kann dann zu seinen Jüngern sagen, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Beide waren einig in der Liebe zu uns Menschen, ihren Geschöpfen. Also das eine Denken bringt gleiche Interessen auf geistlicher Ebene, gleiche Ziele, gleiche Liebe hervor. Und wir können sicher noch andere Eigenschaften hier nennen, die soll an dieser Stelle genügen. Und jetzt sollen wir Menschen denselben Geist bekommen, der in der Gottheit sein Werk hat, seinen Ursprung hat. Ist das für uns zu fassen? Kann ich da nur fragen, darüber staunen nicht nur wir, sondern darüber hat schon der Apostel Paulus gestaunt, über dieses Geschenk. Er sagt im 1. Korintherbrief in Kapitel 2, im Vers 11, denn wenn er von den Menschen kennt die Gedanken, Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Natürlich, was ich denke, kann kein anderer wissen. Was in mir vorgeht, was mich bewegt, weiß keiner, denn keiner hat meinen Geist. Ich kann es ihm aber mitteilen. Ganz würde er mich trotzdem nicht verstehen, aber doch weitgehend. Durch die Gabe der Sprache. Also nur der Geist, der im Menschen ist, versteht den Menschen. Und jetzt fährt Paulus fort im 1. Korinther 2, Vers 11. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Der natürliche Mensch hat den Geist Gottes nicht, also kann er auch nicht einmal ahnen, was im Denken der Gottheit vor sich geht. Und das ist auch der Grund, warum der Mensch von Natur aus nicht wissen kann, wer Gott ist. Er, der Mensch, kann sich nur allerlei Vorstellungen davon machen, wer Gott ist. Selbst wenn jemand den christlichen Gottesbegriff gelernt hat und das auch annimmt, dann versteht er immer noch nicht, was dieser Gott denkt. Dann kommen die üblichen Vorwürfe, zum Beispiel, wenn irgendwo etwas Unglückliches passiert, dann wird sofort gefragt, wie kann Gott das zulassen? Sie haben keine Ahnung davon, was Gott sich dabei gedacht haben könnte. Oder warum ist das Kreuz eine Erlösung für uns? Das kann der natürliche Mensch nicht verstehen. Er weiß nicht, was in der Gottheit vor sich geht. Und nun staunt Paulus, welcher Mensch kann wissen, was in Gott vorgeht? Und dann sagt er, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott kommt, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Also Gott hat uns jetzt seinen Geist gegeben. Das heißt aber nun nicht, dass wir nun alles verstehen würden, was Gott denkt und tut. Aber wir können jetzt verstehen, was wir wissen müssen. Paulus sagt, was uns von Gott geschenkt ist, das können wir verstehen. Wir verstehen und glauben, warum das Kreuz Jesu eine Erlösung für uns ist, warum es notwendig war, dieses Sühnopfer für unsere Sünde zu erbringen. Das verstehen wir jetzt. Wir können jetzt sagen, jetzt begreife ich, warum dieses furchtbare, grausame Geschehen nötig war. Das ist der Geist Gottes, der uns das Denken Gottes nahe bringt. Oder warum die Auferstehung das große Wunder ist und es jetzt für uns überhaupt kein Problem mehr ist, daran zweifelsfrei zu glauben, an die Auferstehung. Das verstehen und erfahren wir jetzt. Und nun sagt Jesus, dass wir in dieses Denken der Gottheit hineingenommen werden durch diesen Geist Gottes. Wir lernen jetzt denken wie Jesus. Wir lernen jetzt Interessen, Prioritäten bekommen wie Jesus. Und da sagt er, also Paulus zum Abschluss dieses Kapitels im 1. Korinther 2 in Vers 8, 16, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Und das sieht, erlebt man dann auch und man kann es feststellen und erfahren, wie gläubige Menschen das Denken Jesu bekommen, wenn sie von ihm neu geboren sind. Ein paar Beispiele. Bodelschwing soll gesagt haben, als er die Bethel-Mission gründete, er hatte von unerreichten Menschen in Afrika gehört und da ging es ihm nicht schnell genug, da soll er besorgt gesagt haben, beeilt euch, diese Mission einzurichten, beeilt euch, bevor diese Menschen in Afrika darüber sterben. Das ist Retterliebe Jesu, das sind Prioritäten, die nicht aus dem Menschen kommen, sondern vom Geist Gottes den Menschen gegeben werden. Oder Löhe, der bayerische Diakonissengründer und Vater, hat ja eine Diakonissenordnung aufgestellt und da heißt ein Satz, was ist mein Lohn für diese Arbeit? Die Antwort, mein Lohn, dass ich darf, also dieses selbstlose Dasein für den anderen, dieses selbstlose Tun, kommt nicht aus dem Menschen, aus dem Geist des Menschen, sondern aus dem Geist Gottes. So werden wir hineingezogen in dieses Denken Jesu, ins Einssein mit ihm. Oder Paulus sagt in seinem Brief an die Galater in Kapitel 4, Vers 6, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Der Sohn Jesus ist hier gemeint. Jesus, der Sohn, sagt zu Gott, lieber Vater, oder wie hier im Johannes 17 sogar, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Und jetzt haben wir den Geist seines Sohnes bekommen. Das heißt, wir dürfen ebenfalls zu Gott jetzt sagen, wie er, lieber Vater, schätzen wir dies? Oder können wir damit nicht so viel anfangen, weil wir keine so enge Beziehung zu unserem eigenen irdischen Vater hatten? Ein Moslem, der sich zu Christus bekehrt hatte, hatte geschrieben, als er Christus angenommen hatte und zum ersten Mal zum wahren Gott betete, da sei es ihm ein ganz großes Erlebnis gewesen, wie er zum ersten Mal zu Gott das Wort aussprach, lieber Vater. Er hatte nicht nur gelernt von den Christen, die ihn unterrichtet hatten, Gott ist unser Vater, sondern er wusste es nicht nur, sondern er glaubte jetzt wirklich, er, Jesus, ist es. Das ist der Geist seines Sohnes, der hier an ihm wirkte, ihm veränderte. Wir werden in das Denken Jesus mit hineingenommen. Jesus sagt, sie haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir, Vater, ausgegangen bin. Und so soll jetzt auch die Einheit unter den Christen untereinander sein. Bisher sprachen wir davon, dass wir das Denken Jesu bekommen. Aber nicht nur ich, sondern doch auch mein Glaubensbruder, meine Glaubensschwester hat doch diesen Geist bekommen. Ich verstehe jetzt göttliche Dinge, der andere Christ doch auch. Meinen eigenen Geist habe ich nur selbst, der andere Christ hat nur seinen Geist. Den müssen wir schon mit Worten austauschen, aber den Geist aus Gott hat der andere genauso bekommen wie ich. Und das ergibt jetzt gleiches Denken untereinander. Und deshalb kann Jesus sagen und beten, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Aber warum ist es dann dennoch so schwer, wirklich eins zu werden? Welche weltlichen Einflüsse verhindern dieses geistliche Einssein oder wollen dieses geistliche Einssein zerstören? Als Saulus noch nicht in Damaskus gewesen war, da kannte er die ganze Bibel, damals also das Alte Testament, und er war ein sehr frommer und religiöser Mann. Und er wollte Gott eifrig dienen und hatte Hass auf die Christen. Der Geist aus Gott fehlte ihm noch. Der Geist, der aus Gott kommen muss, heute verwechselt man Religiosität oft mit christlichem Glauben. Viele unterscheiden das gar nicht. Statt Religiosität oder Frömmigkeit, das sind ja veraltete Worte, sagt man heute oft Spiritualität, Geistigkeit. Können wir Frömmigkeit nicht mehr unterscheiden vom wahren christlichen Glauben? Da hilft kein Dialog, wenn dieser nicht da ist. Aber durch Gottes Geist erlernen wir jetzt nicht nur, wer Gott ist, wie Gott denkt, was er vorhat, was sein Wort uns darüber sagt. Wir erkennen durch Gottes Geist jetzt auch den anderen Christen, den Bruder, die Schwester, die auch zu ihm gehören. Der Apostel Johannes sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 6, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Das ist jetzt auch eine Einheit des Erkennens als zweites. Also nicht nur eine Einheit des Denkens, sondern also auch weiter eine Einheit des Erkennens. Da begegnen wir anderen Menschen und wir merken, er, sie gehört zu Christus. Wir spüren am Verhalten, am Reden, am Handeln, wir gehören zusammen, wir glauben. Beim Hausmeister der AOK in Aalen ging es mir so zum Beispiel. Und es stellte sich tatsächlich heraus, dass dieser über seine Tochter zum christlichen Glauben fand und jetzt auch regelmäßig den Gottesdienst besucht. Wo der Geist Gottes ist, erkennen wir einander. Vielleicht entdeckt ihr, wenn ihr darauf zu sprechen kommt, noch bei einigen Freunden, Bekannten, warum ihr euch miteinander besser versteht als mit anderen. Und spürt, an dieser oder jener Beziehung wirkt Gottes Geist. Als Saulus in Damaskus gewesen war und Jesus erkannt hatte, da kam er nach Jerusalem und jetzt suchte er dort die Christen auf. Nicht mehr, um sie zu verhaften, aber die hatten Angst vor ihm. Das ist doch der Verräter, der Verfolger. Die Angst war ja auch begründet. Man hatte zum Beispiel aus der ehemaligen Sowjetunion öfters gehört, dass in den geheimen Hausversammlungen, wo sich Christen geheim versammeln mussten, weil ja Religion verboten war, staatlicher Seite nicht erwünscht war, dass sie in diesen geheimen Hausversammlungen oft Spione eingeschlichen haben mit frommen Worten. Und dann steht in der Bibel so schön, da war ein Mann, der nahm ihn doch zu sich. Das war Barnabas. Barnabas heißt auf Deutsch Tröster. Das war der Beiname, den die Apostel ihm gegeben hatten. Eigentlich hieß er Josef. Das war wohl ein Mann, der einen Blick für andere hatte. Und das war der Mann, der hier den Saulus sah, den man stehen ließ. Der nahm ihn zu sich und hat sich mit ihm unterhalten und gemerkt, das ist ein Bruder und das ist kein Spion, der sich verstellt. Er erkannte ihn durch den gemeinsamen göttlichen Geist und dann führte er ihn, Paulus, bei den Aposteln ein. Und diese beiden Männer, Barnabas und Paulus, die sich hier eins geworden sind und erkannt haben, die konnten nachher in Antiochien, wo die ersten heidenchristliche Gemeinde gegründet war, miteinander dort lehren und waren sich einig. Jesus konnte sie aussenden als Missionare und sie zogen beide los und predigten. Und viele Menschen wurden gewonnen durch ihre menschliche Einheit im göttlichen Geist. Und deshalb sagte Jesus auch, dass sie eins seien, damit die Welt glaube. Also das ist auch ein wichtiger Grund des unseres Einsseins, dass die Welt daran erkenne und glaubt. Wir müssen also nicht die Kirchen zusammenschließen, damit die Welt glaubt. Damit und dadurch wird sie nicht glauben. Aber durch solches Einssein, da wird Glaube geweckt, wenn wir zusammen ausgehen, wenn wir zusammenstehen, wenn wir gemeinsam Zeugnis von unserem Glauben an Jesus geben. Und ganz wichtig ist da noch, als drittes die Einheit des Willens. Jesus sagte nämlich in Johannes 6,38, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Oder zuvor in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und diese Aussage Jesu ist noch öfters in der Bibel festgehalten. Jesus lässt uns also Einblick tun in das Verhältnis zum Vater, in das Verhältnis der göttlichen Dreieinigkeit. Dort ist man eines Willens. Und nun frage ich mich und fragt ihr vielleicht euch, wo gibt es das denn? Das ist etwas Seltenes in dieser Welt. Jesus hat es uns gebracht, etwas ganz Neues. Wie sieht die Einheit des Willens zwischen Vater und Sohn aus? Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Ihr kennt alle die Geschichte, wo Jesus als 12-Jähriger im Tempel ist. Zum ersten Mal und die Eltern haben ihn verloren, suchen ihn und finden ihn ausschließlich bei den, Schriftgelehrten. Warum hast du uns das angetan, sagt die Mutter vorwurfsvoll. Wir haben dich gesucht. Und dann sagt er, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Jesus wollte bei seinem Vater sein, er suchte dessen Nähe im Tempel. Und dann heißt es aber dort weiter, und sie verstanden das Wort nicht zur damaligen Zeit. Und dann werden sie zu ihm gesagt haben, aber du musst jetzt mitgehen. Hat Jesus dann gesagt, ich möchte aber lieber hier bleiben. Da heißt es im Text nur, und er ging mit und war ihnen untertan. Liebe Geschwister, Jesus, der Sohn Gottes, ordnet sich menschlichen Eltern unter, die ihn nicht verstehen. Warum tut er das? Weil Gott gesagt hat, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und dann sagt Jesus, das ist dann auch mein Wille zu seinen weltlichen Eltern und geht mit ihnen. Und im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 7 und 9 heißt es, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, beziehungsweise siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und als Jesus dann ziemlich am Ende seiner irdischen Wirksamkeit noch im hohen Norden Israels ist und weiß, jetzt kommt es bald, was mir bevorsteht, er wusste ja, er soll sich den Sündern ausliefern lassen, das war der Wille seines Vaters. Deswegen war er in die Welt gekommen. Weihnachten ist ja ein liebliches Fest. Ein Kind ist geboren, es liegt in der Krippe, so schön. Aber Weihnachten war ein Gehorsamsakt Jesu. Ja, Vater, ich gehe zu diesen gehässigen Sündern. Wir können gar nicht ermessen, was für ein Abstand das war. Von diesem heiligen Gott, der keine Sünde kannte, und dem Sünder, der nur sündig denkt. Jesus ging trotzdem. Und jetzt weiß Jesus, es kommt bald die Zeit und ich soll mich diesen Sündern ausliefern. Und die können dann mit mir machen, was sie wollen. Und da darf er noch mal mit zwei Männern reden auf dem Berg mit Mose und Elia. Und da heißt es bei Lukas, und sie sprachen von seinem Ausgang. Ich glaube, sie werden ihn gestärkt haben. Und es hat ein neues Ja Jesu gegeben. Ja, ich tue es. Und was geschieht dann? Dann kommt die Zusage Gottes aus dem Himmel, Gott Vater. Er sagt, und alle hören es, die mit auf dem Berg waren, er sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die Einheit des Willens zwischen Vater und Sohn, der gleiche Wille, auch wenn es furchtbar schwer wird für den Sohn. Das Einssein des Willens ist aber auch umgekehrt der Fall. Der Vater erhört auch die Bitten des Sohnes. Als Jesus vor dem Grabe des Lazarus stand, da betete er, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, aber ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Gott wusste, sein lieber Sohn bittet nur, was dem Vater gefällt. Jesu Bitten konnte er unbesehen erhören. Und so soll es jetzt auch zwischen uns und Gott sein. Es soll erhörliches Gebet werden, was ihr bitten werdet in meinem Namen, sagt Jesus, das will ich tun. Wir sollen auch solche Bitten bringen, von denen wir wissen, die gefallen Gott, die entsprechen seinem Willen. Und solche Einheit soll auch zwischen den Christen sein. Nicht, dass einer des anderen Willen tun soll, nein, dann würden die Stärkeren dominieren. Das ist nicht gemeint. Obwohl es auch mal heißt, ordnet euch einander unter, aber in dem Herrn. Aber wenn jetzt Christen vom Geist Gottes erfüllt sind und alle, jeder Einzelne tut den Willen Gottes, dann tun sie ja das Gleiche, auch wenn Gott jedem anderen etwas anderes aufträgt. Das ist die Einheit des Willens unter den Christen. Also die Einheit untereinander geht nur über Christus. Und so haben wir es in den genannten Beispielen der Bibel gesehen. So darf es auch bei uns werden. Und diese Einheit ist nicht durch Organisation herzustellen. Ein kurzes Wort noch dazu. Wie kommt Einheit zustande? Das Wort, auf das sie alle eins seien, wird heute als Aufforderung an uns verstanden. Wir müssen jetzt mal die Kirchen zusammenbringen, damit wir dieses Wort erfüllen. Aber dieses Wort hat Jesus uns doch gar nicht zugesagt. Er spricht doch gar nicht zu seinen Jüngern an dieser Stelle. Vorher in den Abschiedsreden, da hat er die Jünger zu einigen Dingen aufgefordert, zum Beispiel, bleibt in mir, haltet meine Gebote, fürchtet euch nicht und so weiter. Aber jetzt spricht er doch gar nicht zu seinen Jüngern. Er spricht doch im hohen priesterlichen Gebet, aus dem diese Worte sind, zu seinem Vater und sagt zu ihm, er möge sie bewahren, auf dass sie eins seien. Gott, der Vater, soll das machen. Und zwar sagt Jesus, Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen und ich habe sie bewahrt. Diese Jünger, die glaubten ja schon an ihn und die waren ja schon eins. Und Jesu Aufgabe war, sie zu bewahren. Sie waren doch angefochten. Sie glaubten an einen Jesus Christus, einen Messias, der von der höchsten Autorität in Israel abgelehnt wurde und von dem sich viele wieder trennten. Und was musste das für eine Anfechtung für die Jünger gewesen sein, als Jesus gekreuzigt und gestorben war? Sie hatten doch Ostern noch nicht erlebt. Da musste Jesus sie bewahren. Und wie hat Jesus das gemacht? Wie ich schon vorgelesen habe. Er sagte: Vater, die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Durch die Worte des Vaters, die Jesus seinen Jüngern verkündet hat, hat er sie letztlich im Glauben bewahrt. Durch seine Worte sind sie aber auch nur in den Glauben gekommen, in das neue Denken hineingekommen. Das erste Wort, das uns von Jesus überliefert wird, nachdem er angefangen hat zu predigen, heißt: Tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das haben die Jünger getan, so kamen sie zum Glauben. Dann haben sie seine Predigten gehört, so kamen sie in das Denken Jesu hinein. Dadurch hat Jesus sie bewahrt. Nicht durch Zwang, als es nachher hieß, da wandten sich viele seiner Jünger ab und wandelten nicht mehr mit ihm. Da heißt es nicht, dass Jesus jetzt den Zwölfen sagt, so wie ich es mir gedacht hätte, aber ihr bleibt doch wenigstens bei mir. Nein, er sagt nur und fragt, wollt ihr auch weggehen? Und dann kommt die Antwort der Jünger. Petrus, der dies sagt, macht sich ja hier nur zum Sprecher der anderen. Die hätten es genauso sagen können. Wo sollen wir denn hin? Du hast Worte des ewigen Lebens. Die Worte Jesu hielten sie fest. Gottes Wort bewahrte sie jetzt in der Einheit. Und jetzt geht Jesus ans Kreuz. Und dann wird er nicht mehr da sein. Und dann sind die Jünger allein. Und dann sind sie erst recht gefährdet in dieser feindlichen Welt. Und deshalb sagt jetzt Jesus zu Gott, zu seinem Vater: Vater, ich bitte dich, dass du sie jetzt bewahrst, denn ich muss ja gehen. Und erhalte du sie im Glauben, damit sie auch weiterhin eins seien. Und dann erhört der Vater diese Bitte und macht. Und wie macht er das? Jesus geht zum Vater, aber der Vater sagt: Deinen Jüngern will ich jetzt einen Stellvertreter für dich schicken. Und das war der Heilige Geist. Das ist der Stellvertreter Christi. Und was hatte Jesus von diesem Heiligen Geist angekündigt? In Kapitel 14 des Johannesevangeliums heißt es: Ich will euch den Tröster senden. Und dann sagt er: Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jetzt, nachdem Jesus nicht mehr auf der Welt ist, übernimmt der Geist Gottes die Aufgabe, die Jesus in seinem Erdenleben ausgeführt hatte. Jetzt lehrt er die Jünger die Worte Jesu und erklärt sie ihnen und erhält sie dadurch in der Einheit und im Glauben. Und genauso die, die durch die Jünger und deren Nachfolger zum Glauben finden werden und gefunden haben, also auch uns. Das sagt Jesus: Ich bete nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Wieder durch das Wort. Wie kommt also Einheit zustande? Durch das Wort Jesu. Und wie wird Einheit erhalten? Indem wir beim Wort bleiben. Solche Einigkeit lässt sich aber nur da bewahren, wo wir, wie wir zum Teil schon gehört haben, wo eine klare Trennung stattfindet von der Welt, vom Denken der Welt. Eine solche Einheit lässt sich nur da bewahren, wo eine klare Trennung stattfindet der Gemeinde von den Gläubigen, die in bewusster, offenbarer Sünde leben. Und eine solche Einheit lässt sich nur dort bewahren, wo eine klare Trennung stattfindet der Jünger, sprich Nachfolger Jesu, von denen, die eine falsche Lehre verkündigen. Bei einer Einheit um jeden Preis und ohne diese Scheidung entsteht statt Einigkeit Vermischung. Und der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, zieht sich zurück, wie Franz Rinnecke im Lexikon der Bibel schreibt. Und wie wird diese Einheit erhalten? Letztlich also, indem wir beim Wort bleiben, indem wir das Wort leben, indem wir nach Jesu Denken leben. Weiter nichts. Wir können nichts dazu tun, nicht durch Organisieren, Planen, Aber wir brauchen auch nichts dazu tun. Das Wort macht es allein, wenn wir in ihm bleiben. Amen.
Amen.